Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Heute sitzen wir hier im Lotus Vihara. Silvia, du bist zu Gast in Berlin. Wie schön. Ein schönes Ambiente vor uns und um uns herum. Und wie schön, dass du hier bist, mal wieder in Berlin.
Ja, das ist schön.
Wir werden uns heute einem auch sehr zuversichtlichen Thema widmen. Denn es heißt Zuversicht in Krisen. Die Krisen werden uns trotzdem beschäftigen in diesem Podcast. Und ich möchte uns im Gespräch ein Zitat voranstellen, was mir immer sehr gut gefällt, weil es ja auch so poetisch ist. Es ist von Albert Camus, der sagte: Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Ist das nicht ein gutes einleitendes Zitat für unser Gespräch? Zuversicht in Krisen. Ich stelle mal die ganz allgemeine Frage erstmal rein, Silvia. Wie finden wir denn Zuversicht in Krisen? Ich öffne das Thema weit.
Ja, also das Zitat von Camus ist sehr, sehr schön. Ist auch eine schöne Erfahrung, die da beschrieben wird. Aber die lässt die Hälfte mindestens draußen, nämlich die anderen Menschen. Also meine Lebenserfahrung sagt mir, allein durch innere Arbeit, durch Meditation, durch Freude, Kultivieren und so weiter, Achtsamkeit, ist Zuversicht nicht möglich. Wir brauchen dazu stabile, langfristige Beziehungsnetze. Wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen natürlich auch unseren eigenen Beitrag dazu, das wirkt zusammen. Und ein Bild, nämlich aus der Soziologie, die Säulen des Lebens, die sind mindestens 30, 40 Jahre alt und in traditionellen Begriffen sind es Familie, Wohnort und Nachbarschaft, Arbeit inklusive natürlich Ehrenamt, der ganze Komplex der Gesundheit und in einem offenen Begriff Religion oder spirituelle Werte oder so. Und das kann man natürlich für unsere Zeit öffnen, Familie, enge Beziehungen, Wahlverwandtschaften, ja, also Menschen, die mir nahe kommen, die ich nah an mich heranlasse und mit denen ich auch einen großen Teil des Lebensweges gehe. Ich meine, ich merke das jetzt ganz besonders, bin ja gerade vor 2 Monaten umgezogen von Brandenburg, vom Land in mein Geburtsstädtchen im Schwarzwald, wo ich gefühlt die halbe Bevölkerung kenne und die mich kennt. Oder zumindest nach 3 Sätzen weiß, wer ich bin und Leute aus meiner Familie kennt. Es sind Klassenkameradinnen und es ist einfach so spürbar, wie das trägt. Und da gehören natürlich auch Leute dazu, die Handwerker kennen. Ja? Und sagen, du, kein Problem, ich kann dir einen Föhn leihen, wenn du deinen in Berlin vergessen hast. Also einfach so Alltagshilfen. Also, und die sind natürlich auch unverzichtbar und unersetzbar in Krisen, weil das sind Menschen da.
Das hat ja was mit, wir sprechen ja hier auch über Resilienz und das ist ja auch der Nährboden von Emmy Werner, die ja gesagt hat, wenn es nur einen Menschen in unserem Leben gab, in unserer Kindheit und wenn das selbst eine katastrophale Kindheit war, weil ich meine, es ist ja oftmals einfach zu sagen, Menschen, wenn sich vielleicht Menschen von Kindheit an schon bereits schwer tun mit anderen oder weil sie katastrophale Erfahrungen gemacht haben und vielleicht deswegen gar nicht so die Zuversicht entwickeln konnten, die jetzt du hast und vielleicht ja auch ich. Aber ist das nicht ein spannendes Ding mit Emmy Werner, der gesagt hat, es kann nur, wenn nur ein Mensch da ist, der an dich glaubt, und vielleicht war es eine Lehrerin oder irgendein Nachbarn und du hast vielleicht katastrophale Eltern. Ja. Aber das unterstützt ja das, was du sagst. Absolut. Es muss irgendwie ein Mensch da sein, der uns da das vermittelt, vielleicht auch schon früh. Was ist denn mit Menschen, die es früh nicht gelernt haben?
Also ich habe da auch diesen sehr positiven Satz von Donata Elschenbräuch, einer Pädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, gehört, die gesagt hat, wenn man in einer schwierigen Kindheit 1-2 Mal die Woche 10 Minuten lang einer Nachbarin begegnet ist oder Kontakt zu ihr hatte, die uns vertraut hat, die uns gestärkt hat, die uns mochte, die mit uns Sachen gemacht hat, kann das unendlich viel eine unendlich große Wirkung haben auf uns. Und das habe ich als Kind eben auch erlebt. Ich bin in einer Kleinstadt, schon Stadt mit Geschäften und allem Möglichen, wo die unterschiedlichen Familienverhältnisse sehr sichtbar waren. Da waren eben Flüchtlingskinder in den 50er Jahren, die ganz komische Kleider trugen und Kinder aus armen Familien, aber die waren mit mir in der Schule. Mit denen habe ich zusammen gespielt, auf dem Spielplatz oder im Kindergarten und so. Man hat mitgekriegt, es gibt unterschiedliche Situationen und auch, ja, der Vater, der säuft und so. Und dann haben sich halt andere Leute drum gekümmert, also Nachbarn. Also das ist so ein, es ist so wertvoll, dass man eben nicht nur die Familie hat, sondern eben auch die Nachbarschaft und dann die Schule natürlich. Das entspricht ja der Säule der Arbeit für Kinder, Schule, Kindergarten, also dass es da Orte gibt, wo man regelmäßig mit Leuten aus anderen sozialen Verhältnissen zusammenkommt. Und das ist unglaublich hilfreich. Und wir können das in homöopathischen Dosen sozusagen, diese Stärkung aufnehmen. Also von daher, jedes bisschen, was wir tun können, nett sein zu Nachbarkindern oder mit Menschen, die wir halt irgendwo treffen, aber natürlich ganz besonders für Kinder, ist unglaublich hilfreich. Jedes bisschen.
Stärkt uns in Krisen, ja. Kann uns durch Krisen, ja. durchtragen. Und ja, lass uns noch drauf schauen, was uns jedoch mit Menschen, neben den Menschen auch noch unterstützen kann, weil ich glaube, da ist gerade die Selbstwirksamkeit ja auch sowas ganz Wichtiges. Also die Erfahrung, dass man sich auf sich selbst, glaube ich, irgendwie verlassen kann oder das ausbildet, dass man sich auf sich verlassen kann. Magst du dazu was sagen, zu diesem auf sich trotzdem bauen können?
Ja, und auch da brauche ich Menschen, denn ich habe als Kind immer wieder Vorbilder gehabt. Also ich fand es schon in unserer Großfamilie relativ früh hochinteressant, dass die Menschen in unterschiedlichen Generationen, unterschiedlich nah verwandt, ja, so, dass die so verschieden sind. Und mit bestimmten Problemen geht man am besten nicht zur Mama, sondern eher zur Oma oder zur Tante oder zum Onkel oder zu der großen Cousine oder so. Ich habe also mitgekriegt, Leute ticken sehr verschieden, sind sehr, sehr unterschiedlich und gehen unterschiedlich auch mit Konflikten um. Die einen haben eine hohe Frustrationstoleranz, würden wir heute sagen, die andere weniger. Und da hatte ich Vorbilder, also konnte ich mir sozusagen aussuchen, das möchte ich so können wie die Tante oder so, oder das hat mir gefallen wie die. Ich hatte eine Tante, bei der muss man anklopfen, wenn man in ihr Zimmer wollte. Die hat gesagt, ich brauche meine Ruhe und ihr klopft an. Ich spiele gern mit euch, aber ihr klopft an. Das war mir so ein Vorbild, dass ich auch in meinem Zimmer meine Ruhe haben kann und meinem Cousin sagen kann, du klopfst an, bevor du reinkommst. Also ich habe unendlich viel von Vorbildern gelernt, wie die mit ihrem Leben umgehen, und das hat mich bestärkt, meine Fähigkeiten zu entwickeln und auszuprobieren. Und ich konnte ja unterschiedliche Sachen ausprobieren. Die haben ja so sich verhalten und die haben sich so verhalten und die haben sich so verhalten. Also es gab nicht eine richtige Art des Verhaltens. Und so konnte ich ausprobieren, was für mich passend ist. Und dann habe ich eben diese Art von Selbstwirksamkeit auch entwickeln können, weil ich Vorbilder hatte von Leuten, die das machen. Also das waren nicht sehr viele angepasste Leute um mich herum. Da bin ich auch sehr froh. Ziemlich viele eigensinnige Leute, die halt, gut, das war auch Nachkriegszeit, wo alle so ein bisschen die Nase voll hatten vom sich anpassen, und die wollten dann einfach jetzt ihr Leben in Ordnung bringen auf ihre Weise und haben auch alles Mögliche ausprobiert. Unbedingt ausprobieren, aber auch dafür braucht man Vorbilder, die das machen.
Aber geht dir das nicht auch so? Also mir geht es in meinen Seminaren öfter so, dass ich genau die Frage stelle, wer waren denn deine Vorbilder für, ja, Mut, oder wer waren deine Vorbilder, auf die du zurückgreifen kannst, wenn dir selber irgendwie die Luft ausgeht? Mhm. Und ich blicke da manchmal wirklich in blanke Gesichter für einen Moment, und die Leute müssen ziemlich suchen oft. Ich glaube, es gibt ja auch Menschen, die jetzt nicht so begnadet aufgewachsen sind in einem großen Kreis von Menschen, sondern heutzutage wachsen Kinder ja oft auf mit nur einer Bezugsperson, ja, irgendwo ganz allein in Berlin oder so. Und wie kann man denn hier noch nachreifen oder nachbeeltern, wie Luise Rettemann das nennen würde? Wie können wir denn nachreifen?
Also ich glaube, selbst wenn man mit einer alleinerziehenden Mutter groß wird, ohne Geschwister, man geht ja in den Kindergarten und geht in die Schule und hat Nachbarschaft. Man wohnt ja in der Regel dann nicht ganz alleine irgendwo auf dem Land, wo es niemand gibt. Und die meisten Kinder haben ja auch ein Bedürfnis nach Kontakt. Und auf dem Spielplatz passiert eine Menge und in der Schule passiert auch eine Menge. Also dass man da hinguckt. Aber ich vermute mal, dass ein Grund dafür, dass Leute nachdenken müssen, wenn sie an Vorbilder denken oder wenn du sie nach Vorbildern fragst, dass sie viel zu hohe Ansprüche haben. Also das ist ja heutzutage das Riesenproblem, also dass der Zeitgeist sagt, es muss alles perfekt sein. Denn Maschinen können relativ perfekte Gegenstände produzieren, ja, und das übertragen wir auf unser Alltagsleben, auf unsere Emotionen, auf unsere Psyche und denken, das muss auch alles perfekt kontrollierbar und steuerbar und perfekt sein. Und das ist ein unglaublicher Blödsinn, das ist eine Blockade für Entwicklung. Also von daher finde ich die Frage extrem wichtig, ich stelle die auch immer wieder, wer waren deine Vorbilder? Und wenn die Leute eine halbe Stunde nachdenken müssen, dann nicht. Guck mal, das ist vielleicht auch ein anderer Zugang noch, welche Qualitäten und Fähigkeiten schätzt du an dir? Ich kann zeichnen, basteln, bisschen Englisch, dies und das und jenes. Mit wem hast du das gelernt? Oder wer war da? Also meistens hilft es eher, mit wem hast du das gelernt? Und dann fällt einem plötzlich die Nachbarin ein oder eine Schulkameradin oder wer auch immer, eine Cousine. Ich hatte eine Cousine, die konnte ganz toll zeichnen, die war 6 Jahre älter. Und dann habe ich auch angefangen zu zeichnen und habe manchmal ihre Sachen abgezeichnet. Da hat sie mich dann beschimpft, aber ich habe da unglaublich viel gelernt, weil ich sah, da kann eine das. So mit Streich, mit einem Bleistift, so gestrichelt und so ganz toll. Also sowas, dass man über die Fähigkeiten, die man an sich mag und schätzt, nachdenkt und fragt, von wem, mit wem habe ich das entwickeln können. Also ich habe dann irgendwann Gitarre spielen gelernt, weil ich bei den Pfadfinderinnen, gab es Mädchen, die konnten Gitarre spielen. Und zwar nicht nur vom Blatt oder so, sondern die haben mir einfach Griffe gezeigt. Musste man nicht mal Noten lesen können.
Also das sind, so wie ich dir zuhöre, heißt das, wir kriegen ja Ressourcen von anderen Menschen, ja, die uns was beibringen. Diese Ressourcen können uns dann, wenn wir eher in die Krise stolpern, uns in einer Krise befinden, wieder stützen und stärken.
Ja.
Und trotzdem frage ich da jetzt noch mal genauer nach, weil es gibt ja Menschen, die haben sowas wie, ich glaube, es gibt es schon, so diese Lebensvitalität, es gibt diesen vitalen Menschentyp. Mhm. Also die kannst du schubsen, die kannst du, ne?
Ja.
Also
die
stehen immer wieder auf. Ja. Und die eine Frage, die mich da schon umtreibt, ist, gibt es so eine Vitalität, so eine Robustheit? Ich glaube, da geht man teilweise jetzt auch schon in der Neuropsychologie davon aus, dass es schon auch einen Teil gibt, der mit angeboren ist, den man bereits mitbringt. Glaubst du das auch? Und wie kann man sich denn diese Robustheit und Vitalität neben dem robuste Vorbilder suchen, sich trotzdem auch durch das tägliche Leben so aneignen, dass man mehr auf sich selber auch vertrauen kann, nicht immer nur auf die anderen vertrauen muss.
Also ich finde, da du sprichst ein Thema an, was auch einen gefährlichen Aspekt hat. Mhm. Unser Zeitgeist sagt, mach alles selber. Und das ist einerseits sehr infantil, das gibt es ja bei Kindern in einem bestimmten Alter, wenn man denen irgendwas zeigen will. Nein, selber Salat waschen, obwohl sie noch das gar nicht können oder sowas. Also ich finde, das braucht eine gute Balance. Und der Hirnforscher Gerhard Roth, der war ja oft Gutachter bei Gericht, der hat gesagt, er sieht 3 Komponenten, Erbe, also Genetik, Kindheitserfahrungen, Erfahrungen, wenn man dann älter ist. Mhm. Und alle 3 sind wichtig. Und wenn man sozusagen ganz schlechte Gene hat, ja, neurologisch, dann können relativ gute Kindheit und gute Erfahrung mit Therapie, mit Vorbildern und so weiter unglaublich viel, ganz viel helfen, damit man wieder, damit man in eine Balance kommt. Also man muss da aufpassen, dass man, und er meint immer 2 Bereiche, die einigermaßen funktionieren, also schlechte Kindheitserfahrung mit guten Genen und guter Therapie und guten Vorbildern, wenn man älter ist. Da kriegt man auch vieles ins Lot. Also man muss da wirklich ein bisschen aufpassen. Und ich denke, die meisten Menschen heutzutage erwarten zu viel von sich selber. Also dieses, also durch, auch durch diese Industrialisierung und Technik und so weiter, diese Machermentalität, Selbstoptimierung. Ich muss alles alleine schaffen. Und da, das halte ich für eine Riesengefahr. Deswegen betone ich die Bedeutung von Beziehungen so sehr. Nicht im Sinne von abhängig werden von ihnen, aber Selbstwirksamkeit ja, indem man, und da finde ich einfach Tätigkeiten, die mir Spaß machen, also Hobbys, als Kinder haben wir halt Hobbys gehabt und dann aber, ich habe jetzt auch mitgekriegt, im Schwarzwald, in meinem Heimatstädtchen, sind über 100 Kinder in der Stadtmusik und lernen ein Instrument. Und das ist ja etwas, es ist sehr komplex, ein Instrument zu spielen und dann in der Gruppe und dann noch öffentlich auftreten. Also da lernt man alles. Auf einmal, man lernt Bezogenheit, man lernt Selbstwirksamkeit, ja, man kriegt Anerkennung und so weiter. Das ist also schon eine sehr, sehr interessante Geschichte.
Ja, also, soweit ich dich verstehe, geht es darum, eine Balance zu finden. Also mir ist es schon trotzdem auch immer wichtig, mich in Krisen auch auf mich verlassen zu können. Deswegen betone ich das auch immer wieder. Ja. Wo kann ich denn meine Ressourcen dann finden, wo ich dann auch, wenn ich bin jetzt erstmal mit dieser Krise konfrontiert und vielleicht nicht meine Freunde, meine Freundin, sondern ich muss mich dem stellen und bin natürlich glücklich, wenn ich flankiert und unterstützt werde von anderen Menschen. Trotzdem ist die Krise erstmal ich. Und die Frage, die mich dann in dem Fall natürlich besonders beschäftigt ist, und wir sind ja hier auch in einem spirituellen Podcast, wie kann uns unsere spirituelle Ausrichtung darin unterstützen? Wieso finden wir oder wie finden wir denn dahingehend, dass wir wissen, wir sind ja auch von höheren Mächten vielleicht getragen? Wie weit kann uns das noch unterstützen und stärken?
Also das fand ich so interessant an diesem Modell, deswegen benutze ich das seit 20 Jahren in meinen Kursen. Also erst vier Bereiche, vier Säulen sind Beziehungssäulen, erstmal ganz offensichtlich. Also Familie und Wahlverwandte, nahe Kontakte, Nachbarschaft, ja, auch die Wohnung, mit wem wohne ich zusammen. Das war natürlich als junge Frau in der WG und so weiter, war sehr wichtig. Arbeit, klar, erstmal Schule und dann Arbeit, da Kontakte haben und vielleicht auch Supervision und so weiter. Gesundheit ist nicht nur eine individuelle Sache. Eine Ärztin haben. Leute, ich bin auch aufgewachsen mit Menschen, die Hausmittel kannten. Und da gehe ich zu der Frau, die kennt sich da aus oder sowas. Und Spiritualität hat natürlich auch mit Menschen zu tun. Das ist zwar noch eine andere Dimension, die ist nicht, das ist nicht alles in Worte zu fassen und praktisch umsetzbar sofort, aber es sind Menschen, die mir das beibringen. Also ich bin in die Kirche gegangen als Kind. Ja, ich habe mit Kindern zusammen, wir haben gesungen, in der Kirche hat man zusammen gesungen und so weiter. Und man hat Feste gefeiert, ja, die ganzen religiösen, ich war jetzt gerade, wir hatten Maria Himmelfahrt, ja, und da war eine richtig schöne Messe mit Kräutersegen hinterher, da waren hunderte von Sträußchen, eine Nachbarin hat für mich ein Sträußchen geknüpft und hat gesagt, ich mache eins für sie mit und dann wird es gesegnet und jetzt habe ich das in meiner Wohnung. Also Spiritualität oder Religion, wie auch immer man das nennen will, diese Verbindung zu etwas, was größer ist als ich, braucht natürlich Menschen, die mir dann Zugang zu geben. Und die Hoffnung ist natürlich, dass ich durch eine Praxis mit Hingabe, mit Interesse, mit Freude, mit anderen zusammen damit vertraut werde und dann in schwierigen Phasen, wie sowas Vertrauen ins Leben, Gottvertrauen, wie man das auch nennen will, ja, spürbar wird, das wird schon oder es kann gut werden. Ich weiß zwar nicht wie und jetzt finde ich einen unheimlich wichtigen Punkt, dass die Soziologen das so auch nochmal betonen, Menschen allein, horizontale Dimension, das was man mit den fünf Sinnen und dem Verstand fassen kann, das was man selber tun kann, reicht nicht aus in Krisen. Man braucht immer den eigenen Beitrag. Ich kann mich nicht ins Bett legen und sagen, wahrscheinlich wird es schon wieder besser. Ja, aber manchmal kann man sich schon ins Bett legen und warten. Aber diese spirituelle Dimension, diese religiöse Dimension, da kann man nur durch Menschen inspiriert werden, sich damit zu beschäftigen. Man kann es ja nicht erzwingen. Hingabe, Vertrauen kann man nicht erzwingen. Man kann nur, sage ich immer, auch bei Meditationsanleitungen, Meditationsübungen können ein Setting schaffen. Gemeinsame Praxis, alleine individuelle Praxis, kann ein Setting schaffen, wo ein Durchbruch in eine andere Dimension möglich wird. Und es geht leichter, wenn wir nicht jeden Tag was anderes machen, sondern eine bestimmte Praxis relativ kontinuierlich, und da gibt es ja inzwischen viele Hinweise aus der Hirnforschung, 3 Monate relativ regelmäßig irgendwas machen, dann verändern sich die Hirnzellen, ja, und die Strukturen im Gehirn und neue Synapsen kommen, werden gebildet und so weiter. Also auch da brauche ich wieder Vorbilder. Also ich hatte ein paar, auch in der Kindheit, wo ich, die fand ich nicht frömmelnd. Es gab auch komische Leute, die so oberfromm waren, die fand ich doof. Aber es gab ein paar, die haben ja imponiert mit ihrer freundlichen Ausstrahlung. Die waren einfach lebendig und die waren wach und liebenswürdig. Und ja, und die haben ja Mut gemacht, das auch, oder die haben mich inspiriert, halt auch zu beten. Und ich, wenn ich manchmal nicht schlafen kann, habe ich festgestellt, dass Kindergebete wieder hochkommen. Einfach weil das ist so tief in mir verwurzelt und das ist dann, denke ich, auch wurscht, was man da macht. Weil es sind Gebete, die wie so ein Schlüssel sind, mhm, zu einer anderen Dimension. Mhm.
Mhm. Ja, verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass uns manchmal auch Menschen im Weg stehen, den direkten Zugang zu haben. Ich glaube, das kennen wir natürlich auch alle, gerade in religiösen Gemeinschaften oder in spirituellen, absolut, Gemeinschaften, ja, dass, ja, einem der Lehrer, die Lehrerin eigentlich im Weg steht, um den direkten Zugang zu haben.
Ne? Ja.
Ja, genau.
Das gibt's.
Genau, genau.
Ich kann da was Lustiges erinnern. Wir waren vielleicht in der 3. Klasse, war noch Grundschule. Da hat eine Katechetin, also sie war keine Theologin, eine Katechetin, hat behauptet, dass nur die Katholischen in den Himmel kommen. Und bei uns war die halbe Klasse, hatten Eltern, also wir kamen aus Gemischten sozusagen, eben weil der ganze Ort gemischt war. Und da ist die halbe Klasse heulend nach Hause gerannt. Mama, die hat gesagt, du kommst nicht in den Himmel, weil du evangelisch bist. Und ich bin ganz wütend nach Hause gegangen. Ich weiß aber, dass der Opa im Himmel ist, obwohl der evangelisch war. Und dann ein paar Eltern haben das dem Pfarrer erzählt, dem Katholischen. Der hat die Frau so in Senkel gestellt und hat gesagt, bei uns kommen alle in den Himmel, die sich anständig benehmen. Punkt. Also das war ein Hindernis, aber das war letztlich eine Chance, dass wir gemerkt haben, das finden wir nicht richtig, weil wir einfach eine andere Lebenserfahrung hatten. Ja? Und das wurde korrigiert von der wichtigsten Person im Religiösen, in unserem Ort, dem Stadtpfarrer, und der war ein sehr ökumenisch gesinnter Stadtpfarrer, und bei uns fand irgendwann in den 60er Jahren die erste ökumenische Trauung statt. Okay. Fand ich gut.
Ja.
Weil das war auch ein Cousin von mir. Der hat einfach Ökumene, der katholische Frauen, er war evangelisch, dann haben die halt geheiratet ökumenisch. Also es gibt Hindernisse, aber die können auch herausfordern, dass man sich dagegen wehrt.
Das ist ja auch das Spannende, dass man genau das sagt. Gegenwind hilft ja eigentlich, ja, dass der Mensch resilient wird. Und ja, ja, so, dass momentan, glaube ich, so ein bisschen Psychologen auch besorgt sind, weil wir derzeit versuchen, unseren Kindern alles aus dem Weg zu räumen, sodass die Kinder überhaupt keine Hindernisse mehr haben. Und was meinst du, was geschieht, wenn der Mensch frühzeitig nicht lernt, dass das Leben einfach auch einen vor Herausforderungen stellt?
Dann wird diese Person irgendwann vor einer Herausforderung stehen, weil das Leben ist kein Wellnessurlaub. Irgendwann gibt es eine Trennung oder der Arbeitsplatz wackelt oder es gibt eine Umgehungsstraße direkt vor meinem schönen Haus oder was weiß ich was. Also es wird immer Krisen geben oder Inflation, wie jetzt im Moment, oder Krieg in einem europäischen Land. Also ich rate den, also ich habe ja viele, die zu mir meditieren kommen, die auch Kinder haben, inzwischen natürlich auch Enkel, werden ja auch mit mir manche älter, aber es gibt auch jüngere Frauen, denen sage ich auch, also da reden wir über solche Sachen, also bitte, bitte nicht alles abschirmen. Natürlich versucht man Kinder zu beschützen, das ist klar, aber mit ihnen auch, ihnen auch Frustrationstoleranz beizubringen, denn Wenn man keine Hindernisse hat, entwickelt man keine Fähigkeiten. Also das geht gar nicht. Aber ich meine, wahrscheinlich, es ist ja immer diese Pendelbewegung. Man findet den mittleren Weg nur durch das Ausloten der Extreme und nie direkt. Zu viel Autorität, ja, und Strenge, und dann kommt diese Beliebigkeit oder ja, also man kann das nur beobachten und so gut es geht damit umgehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich mische mich manchmal auch ein bisschen ein, wenn Mütter im Zug datteln und das Kind nebendran rumheult und einfach unzufrieden ist, und frag sie, ob sie nicht mit ihrem Kind sich unterhalten will. Weißt du, oder so. Oder ich krieg's natürlich mit, dass Kinder so, manche so wenig frustrationstolerant sind. Warum? Brüllen, und die Eltern lassen das und streicheln mal über den Kopf und daddeln weiter. Oder geben dem Kind ein Eis oder ein Bonbon. Ja, also Zeitgeist ist halt auch nicht zu kontrollieren. Aber wir können ihn sehen und versuchen, den Einfluss, den wir haben bei Verwandten, bei Nachbarinnen, bei, ja.
Ja, was, glaube ich, schon auch für viele Menschen eine Schwierigkeit ist, wenn sie mit einer Krise konfrontiert sind, dass sie vielleicht auch nicht sehen können, dass es einen vielleicht einen höheren Sinn gibt oder sowas. Also ich bin da sehr, sehr von Viktor Frankl beeinflusst, ja, durch meine Arbeit mit Shoah-Überlebenden, die mich da einfach so viel gelehrt. Immer trotz alledem, was einem passiert, noch irgendwo bis zum letzten Moment einen Sinn zu suchen. Das hat ja Viktor Frankl eigentlich vorbildlich in seiner Philosophie und seiner Leben gezeigt, dass wir, sobald wir wenn es irgendwas gibt, woran wir glauben können, können wir, so sagte er, die schlimmsten Situationen überstehen. Und ist das nicht eine Schwierigkeit, gerade auch für uns heute, dass wir oftmals so, dass uns das manchmal fehlt, so dieser Sinn, die Werte oder Gott oder, ne?
Aber ich glaube, da sind wiederum Menschen so wichtig, weil es reicht ja nicht, dass ich zu Hause kluge Bücher lese und dann für mich den Sinn des Lebens finde und den dann versuche zu leben, sondern ich brauche ja den Austausch mit, ich brauche Menschen, mit denen ich Werte teile. Und deswegen finde ich, also habe ich mich in meiner ganzen Zeit, wo ich unterrichte, immer dafür eingesetzt, bildet lokale Grüppchen. Und wenn ihr zu dritt seid, drei Leute sind eine Gruppe, und trefft euch regelmäßig und meditiert zusammen und redet über die Lehren, wie ihr die verarbeitet, wie die Übungen wirken. Und mache auch immer Gesprächsgruppen in meinen Kursen und so weiter. Immer fördere immer den, selbst bei Vorträgen, einen kurzen Zweieraustausch, 10, 15 Minuten. Also ich finde es unheimlich wichtig, diese geteilten Werte. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr viel von anderen Menschen lerne, wie die mit Krisen umgehen. Ich kenne natürlich meine Werte auch älter, da bin ich 74. Leute werden krank, jetzt hat eine Freundin von mir, ist ihre Schwester letzte Woche gestorben und so. Also das sind Krisen, die Menschen in meinem Umfeld haben, oder jemand ist krank, und wie die damit umgehen. Und da reden wir natürlich auch drüber. Und das ist, finde ich, unglaublich hilfreich. Also ich muss nicht alle Erfahrungen selber machen und Sinn finden, sondern auch, wenn ich Gespräche über Schwierige, über Krisen mit Menschen führe. Und das braucht wiederum Vertrauen. Und das wird möglich durch Kontinuität. Deswegen lege ich so viel Wert oder betone so den Wert von langfristigen Beziehungen, von Kontinuität in der Begegnung. Weil dann ein gewisses Maß von Vertrauen entsteht und auch mitkriegen. Diese Freundin hat ihren Brustkrebs überwunden und kann heute wieder rudern, obwohl sie schon Mitte 70 ist. Also so, also. Und ich meine, es ist schwieriger, Sinn zu teilen, weil wir eben nicht mehr diese gemeinsame christliche Orientierung, die man halt lange hatte, ja, bis vor ein, zwei Generationen, war das halt, selbst wenn viele Leute nicht besonders fromm waren, aber das war halt das geteilte Sinnsystem. Und in zunehmender individualisierten Gesellschaften ist es natürlich anders. Es ist eine große Herausforderung. Auch deswegen ist so wichtig, dass wir mit anderen zusammen gemeinsam üben. Und deswegen finde ich so wunderbar, dass ihr hier ein Zentrum habt, wo ihr die Gelegenheit bietet, dass man zusammen meditieren kann, dass man sich austauschen kann, dass man sich treffen kann. Das ist unendlich wertvoll. Damit man so ein Gefühl kriegt, ja, geteilte Werte. Ja, das macht Sinn. Und ich meine, deswegen schätze ich ja den Buddhismus seit über 40 Jahren, also bald 50 Jahre, weil er mir Erklärungen bot, die ich verstehen konnte über den Sinn des Lebens und wie ich das Beste aus schwierigen Umständen machen kann. Und das finde ich so wertvoll. Okay.
Ja, ganz vielen Dank für die vielen Inspirationen. Dann freue ich mich darauf, dass wir ja anschließend dann auch noch eine Übung, eine Meditation zum Thema Zuversicht in Krisen angeleitet bekommen.
Das vielen machen Dank. Wir.